KinoCast.
Hallo, willkommen hier zur Ausgabe 871 vom KinoCast. Hier ist der Erik, ich begrüße den Chris, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
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 Folge 871, keine Angst, ihr müsst nicht alle 870 Folgen vorher noch nachhören, damit ihr versteht.
Aber wir empfehlen es.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das irgendjemand, gerade die ersten Folgen sind relativ schlecht produziert. Die kann man nur aus nostalgischen Gründen mal reinhören vielleicht, aber naja.
Aber man kann.
Ja, nee, hier ist eher so wochenaktuell, reden wir über die Previews der Woche in den Innenstadtkinos. Welche Previews haben wir da gesehen, Sneak Preview, und was läuft so Neues an im Kino, was kann wir da empfehlen und wie sieht es in den Top 5 aus der Kinocharts von Stuttgart? Da könnt ihr vielleicht mal schauen, vielleicht ist das bei euch in eurer Stadt irgendwie anders oder wenn ihr aus der Nähe seid, dann wisst ihr gleich, was hier so läuft. Dann sprechen wir auch über die neuen Filme, die so im Streaming auftauchen, und ich gebe dann auch ein paar Streaming-Tipps noch für die kommenden Tage bis zur nächsten Folge. Und heute haben wir noch eine kleine Besonderheit, da hatte uns ja ein Hörer darauf hingewiesen, ein Hörer, der auch regelmäßig in die Sneak Preview in Stuttgart geht, hat gesagt, ey, mach doch mal, alle machen doch immer so eine Endjahres-Top-Liste, Top-Flop-Liste, mach doch mal eine quasi unter dem Jahr, eine Halbjahresliste. Und da haben wir uns jetzt tatsächlich mal dran gesetzt und haben eine Top 5 des ersten Halbjahres 2025 und eine Flop 5 natürlich, die wir dann uns gegenseitig mal vorlesen. Wir wissen es gegenseitig noch nicht. Wir wissen natürlich, was der geschätzte Hörer, der Sebastian, uns da geschickt hatte. Die habe ich hier als E-Mail, die hatte ich mit Chris schon geteilt. Aber ich weiß noch nicht, was der Chris da drauf hat. Vielleicht gibt es da noch heftige Diskussionen. Ich sehe nämlich auch.
Ich denke tatsächlich nicht.
Achso, was haben wir heute für Filme überhaupt? Wir sprechen heute über den Film Die Guten und die Besseren Tage. Den hatten wir in der Preview. Dann über den, ja, quasi Nummer 1 Film auf Netflix weltweit, gerade aktuell, Brick mit Matthias Schweighöfer und ich glaube, es ist seine Frau, ne?
Na, sie sind nicht verheiratet. Ruby Ophie und Matthias Schweighöfer sind nicht verheiratet, aber sie sind zusammen.
Ja, okay. Ja, aber ich glaube, die waren doch da. Ja, ist egal. Also seine Freundin, Lebensgefährtin.
Ich gebe nur das wieder, was ich auf Bunte gefunden habe.
Ist schon richtig, dass du das hier auf eine sachliche Ebene bringst. Ja, dann Serien. Der Chris hat Squid Game Staffel 3 durchgebinged. Wahrscheinlich als einziger weltweit, schätze ich mal.
Nee, definitiv nicht, aber ja.
Nee, war auch weit vorne platziert. Ich habe die Tour de France Doku im Hauptfeld auf Netflix durchgeschaut und schaue natürlich Tour de France live, sage ich ein paar Worte dazu. Ja, lass mal anfangen. Die guten und die besseren Tage. Ich glaube, den Anfang hattest du nicht gesehen gehabt, ne? Es geht um eine junge Frau, wo wir dann sehen, dass sie offensichtlich alleinerziehend ist. Sie hat 3 Söhne, genau. Und sie kommen nach Hause, oder nee, erstmal ist sie auf Arbeit und die Arbeit ist ziemlich stressig, sieht irgendwie so ein bisschen nach, ich weiß nicht, so Marketing aus. Sie haben da so ein Meeting und mitten in dem Meeting kippt sie um. Und man weiß gar nicht, was los ist. Sie kommt dann nach Hause und bringt erstmal die Kinder ins Bett. Sie sieht ziemlich überarbeitet aus, ziemlich durch und bringt die Kinder ins Bett, und kaum sind die Kinder im Bett, fängt sie dann an, nimmt sie so leere Mineralwasserflaschen und füllt da erstmal Wodka rein und genehmigt sich auch einen tiefen Schluck aus der Pulle und so. Wir sehen, okay, offensichtlich hat die da irgendein Problem. Und es kommt dann auch relativ schnell dann zu der Szene, dass sie ihre Kinder früh in die Schule fahren möchte und steigt ins Auto ein und ein Kind hat irgendwas vergessen und die machen natürlich alle Rabatz, ne, und so. Man kennt das ja, wenn man Kinder hat. Das ist
Rambo Zambo.
Das ist immer sehr, gerade wenn man auf eine längere Tour geht, das ist immer, ja, wenn die dann hinten randalieren im Auto und so. Sie geht dann rein und will das holen, was das Kind vergessen hat, und hat aber vergessen, die Handbremse anzuziehen, und die Kinder schreien im Auto und das Auto rollt rückwärts mitten auf die Straße. Es passiert zum Glück nichts, also kein Auto, kein Unfall oder sowas, aber es wird dann halt festgestellt, dass sie doch einen ganz schönen Pegel immer hat und bekommt dann erstmal das Sorgerecht für die Kinder abgesprochen und sie soll eine Entziehungskur machen, in so einer Einrichtung. Und ja, wenn sie die erfolgreich abschließt, dann, also irgendwann ist dann auch die Verhandlung und die steht so ein bisschen im Raum, dass sie bis dahin das alles ordentlich machen soll. Und ja, so kommt sie dann dahin in diese Einrichtung und lernt da erstmal auch so die anderen Leute kennen und alle sind so am Ignorieren ihrer Sucht. Da ist so eine Partymaus, die kommt schon total straff dahin und alle, die da hinkommen, müssen erstmal einen Alkoholtest machen und die hat dann schon gleich relativ hohe Promille-Anzahl im Blut und ja, alle, die sie da so kennenlernen, sind erstmal so am Ignorieren, so, nee, ich habe kein Problem mit Alkohol, ich trinke halt nur mal ab und zu mal gern und so dieses typische. Und dann haben sie natürlich auch so Gespräche, so Gruppentherapien mit ihren Leuten und sie bekommt, als sie da jetzt zum ersten Mal dorthin kommt, bekommt sie erstmal so eine Infusion gelegt mit verschiedenen Sachen, damit sie überhaupt erstmal diesen Entzug da hinkriegt, damit sie nicht gleich wieder zusammenbricht. Und ja, so, die werden dann so eingeteilt in so verschiedene Gruppen und sie möchte da in diese Technikgruppe rein, wo sie ein bisschen was da machen. Sie weiß halt auch nicht, was sie da erwartet. Und in dieser Technikgruppe ist es so, die haben einen Lehrer oder einen Tutor, sag ich mal, der Dennis. Und der hat ein Ziel. Also sie haben immer ein Projektendziel, wo sie dann drauf hinarbeiten. Und das ist in diesem Jahr, dass sie an einer Rallye des Dunes, glaube ich, in Marokko teilnehmen wollen mit denen, die das bis dahin gut geschafft haben, die Entziehungskur. Und da sollen sie halt bis dahin erstmal lernen, das sind alles Frauen, ne? Bis dahin lernen, wie man so ein Auto fit macht, wie wenn da was kaputt geht, wenn man alleine irgendwo unterwegs ist und ja, überhaupt so ein Auto zu lenken im Sand und alles Mögliche. Ja. Und ja, da so erfahren wir halt, es ist mehr oder weniger eine Geschichte über Menschen, also die sich da untereinander kennenlernen, die verschiedenen Charaktere, die dort in dieser Entziehungseinrichtung sind und wie sie sich halt verändern von dem Ignorieren über das Sneaky, dass man versucht, irgendwie noch was reinzuschmuggeln und was zu trinken und ja, Rückfälle zu vermeiden. Also darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, warum es heißt, die guten und die besseren Tage. Es sollte eher heißen, die guten und die schlechten Tage. Aber wahrscheinlich wollte man es doch nicht so negativ.
Erik, du stellst deutsche Titel in Frage?
Naja, im Original heißt es ja De Jour Meilleur. Hätte man auch so ja übernehmen können, stimmt. Naja, ab wann bist du nur reingekommen? Ich glaube, wo die Kinder ins Bett gebracht hat oder so, ne? Glaube ich.
Boah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber.
Nee.
Also, ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, was die erste Szene war, was ich gesehen habe. Ich glaube, da ist sie gerade ins Dingsen reingekommen, in die Anstalt reingekommen.
Weil der hatte irgendwie komisches Pacing, der Film. Also am Anfang, die ersten Sachen wurden relativ schnell erzählt, ohne viel Erklärung und irgendwas. Und man musste sich da viel zusammenreimen. Und dann hat er sich manchmal wieder sehr, sehr viel Zeit gelassen für manche Sachen, wo man dachte, okay, das habe ich ja jetzt verstanden und so. Deswegen, am Anfang ging es sehr, sehr schnell. Also wenn man da gerade noch die Preisekiste wegbringt und dann in den Saal kommt, hat man schon mal die Einleitung verpasst gehabt.
Ja, aber zum Glück erzählt mir der Erik immer alles.
Nee, ich saß ja nicht neben dir diesmal und so wie ich das mitbekommen habe.
Es hindert dich ja nicht, also.
So wie ich das mitbekommen habe, hat dein Nebensitzer da irgendwie nur einen Satz gesagt oder so. Als Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Wo ich mir dachte so, ich weiß nicht, ob das jetzt reicht für das, was bereits alles passiert ist.
Saufen!
Naja, ja. Auf jeden Fall, ja, also quasi ein Film über Alkohol, die Probleme, die damit entstehen und wie tief das auch schon in der Gesellschaft verwurzelt ist. Also ich habe gestern erst eine Doku gesehen auf, glaube Tagesschau 24 war das, über die DDR, wo halt quasi diese ganze Mangelwirtschaft, die es in der DDR gab, an ein was gab es halt leider keinen Mangel, nämlich Alkohol. Deswegen sind auch leider sehr viele Personen dem Alkohol sehr zugetan gewesen, um es mal vorsichtig zu sagen. Es gab ja sogar zum Beispiel im Bergbau, im Wismutbergbau, die so Uran abgebaut haben für die russischen Bomben und für irgendwelche Atomkraftwerke. Die haben auch als Bezahlung haben die auch noch sogenannten Wismutfusel, also Wismutschnaps bekommen, sehr hochprozentigen und so. damit die quasi, die da das Uran abgebaut haben, die sich da eh verstrahlt haben, die haben ganz, ganz gutes Geld bekommen, aber die haben halt zusätzlich noch Schnaps bekommen, ja, damit ihr Leben ein bisschen erträglicher wird und gerade die ganzen Strahlungsschäden, die da eventuell mit einhergehen. Hm. Ja, und hier sind wir halt in Frankreich, das ist ein französischer Film. Aber da ist natürlich auch mit dem Glas Wein zu allem, das ist natürlich auch ein erhebliches Problem. Wenn es natürlich bei dem Glas Wein bleibt, dann ist alles gut, aber viele, viele, viele übertreiben es da halt leider auch.
Hm. Ja. So ist das aber, ne?
Ja, so
aber ist es ja anerkannt.
Man muss es im Griff, wie heißt das? Drink responsibly oder so. Ja,
genau. Ja, also, aber
wenn ihr da was trinkt, seid vorsichtig. Wenn ihr noch Auto fahren müsst, trinkt gar nichts. Das ist meine Empfehlung.
Ja, am besten tatsächlich, ja.
Lasst ganz weg die Finger davon.
Wenn ihr euch selbst kaputt machen wollt, okay, ist eure Entscheidung. Aber in den ganz vielen Fällen zieht man ja jemand anderen dann noch mit rein. Und das ist einfach.
Ja, wie die Frau jetzt ihre Kinder. Na, also die, ja, die ihr genau da weggenommen wurden und die dann. Wir erfahren dann halt auch, was da los war, also warum ihr Mann nicht mehr da ist und so weiter. Das möchte ich jetzt mal nicht spoilern, weil der Film vielleicht noch woanders sneakt, weil der lief in einigen Sneaks, habe ich in der Liste gesehen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, hätte man eigentlich drauf kommen können, dass der vielleicht bei uns auch läuft. Aber ja, gut. Ja. Wie fandst du den so?
Ja, das war so ein Filmchen, der auch mal wieder keinem wehgetan hat. Das ist so ein nettes, kleines, dahinplätscherndes Filmchen, ohne für mich jetzt den großen, dramatischen oder auch komödiantischen Hochpunkt. Den hat es bei mir da irgendwie nicht erreicht. Und es, ja, waren ein paar Sachen dabei, wo ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, wie das funktioniert. Also gerade die eine, die was denn zum 11. Mal da war. Und da ist quasi ein Rekord feiert, was ich auch so denke, so, ja, okay, seltsam. Und ja, so insgesamt die Wandlung von den Charakteren fand ich schon relativ vorhersehbar alles. Also ist ein Film, der jetzt nicht von den Überraschungseffekten oder Überraschungsmomenten lebt, sondern der einfach eine Geschichte erzählt auf eine relativ charmante Art und Weise.
Es gab schon eine Überraschung. Also einmal saß ich drin, what? Bei der Rallye.
Kannst du dich vielleicht erinnern? Tatsächlich, nee.
Okay.
Ja, für mich gab es da ein paar Optionen und das war tatsächlich eine davon.
Okay.
Also deswegen, weißt du, sag ich ja, ist kein schlechter Film, nur halt, ja, nicht der ganz große Bringer, sondern eher so ein Durchschnittsfilm, den man getrost zu Hause schauen kann. Also wenn der mal im Heimkino kommt. Oder vielleicht auch was für ein Sommerkino. Ich glaube, da ist er zu unlustig dann wieder dafür.
Wenn alle Leute ihr Getränk anschauen, was sie in der Hand halten, während sie da in ihren Liegestühlen sitzen und den Film gucken. Ja, ich weiß, ich habe ja den Trailer verlinkt hier bei uns bei kinocast.net bei der Abstimmung. Und ich finde auch, der Trailer setzt so ein bisschen einen falschen Schwerpunkt. Also man kann ja, wenn man so einen Trailer zusammenschneidet, gibt es ja viele Möglichkeiten. Da gibt es ja auch im Internet zum Beispiel, was weiß ich, der Star Wars als Komödie oder sowas, weißt du, je nachdem, wie du es zusammenschneidest, was du für eine Musik drunter legst und so.
Ja.
Und der sieht halt so ein bisschen nach Komödie aus. So, hey, ja, wir kommen da zusammen. Ah, okay, wir trinken alle lustig. Ah, ja, und die Frauen müssen auf eine Rallye gehen. ja, und sind dann im Auto und kriegen Öl ins Gesicht und so, ja. Der Trailer setzt irgendwie da einen falschen Schwerpunkt. Vielleicht trauen die sich nicht zu sagen, worum es wirklich geht in dem Film, weil es ist eine Tragikomödie mit dem Schwerpunkt eher auf Tragik als auf Komödie, weil die Personen, die wir hier sehen, die haben wirklich alle ziemliche Probleme, die sie mit sich rumschleppen, wo der Alkohol nur so eine einfache Lösung daraus ist, aus diesen ganzen Problemen. Und ja, manche auch schon teilweise seit Jahren, wie diese Schauspielerin, die da auch mit in der Klinik ist. Und
Wobei, eine Sache musst du mir da noch erklären. Vielleicht, die liegt unter dem Auto und kriegt das Öl ins Gesicht. Und zwar völlig unvermittelt und zwar mitten ins Gesicht. Ist es nicht scheißgefährlich, Öl ins Auge zu bekommen?
Hatte ich noch nie, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich auch nicht. Also, aber auch aus gutem Grund wohl. Deswegen.
Aber ich habe schon gesehen, wenn die hier nach Öl gebohrt haben und dann sahen die Leute alle, wenn die plötzlich Öl gefunden haben, irgendwelche Filme, weißt du, wenn die dann völlig im Gesicht alles, so schlimm kann es nicht sein, sag ich mal. Also aus meiner Dokumentarfilmerfahrung, die ich gesehen habe. Ich kenne da jetzt, schreibt uns bitte in die Kommentare, ob ihr das wisst, Öl im Auge. Ja.
Ja, wenn Motoröl ins Auge gelangt, spülen Sie sofort und gründlich mit Wasser aus. Danach sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden entstanden sind. Erste Hilfe, sofortiges Ausspülen, Spüldauer. 10 bis 15 Minuten lang.
Du liest jetzt bestimmt bei der Berufsgenossenschaft oder sowas. Die sind natürlich.
Nein, ich habe einfach Gockel gefragt.
Okay. Ich meine, das ist jetzt keine Salzsäure oder so, deswegen, oder irgendwas Schlimmeres. Ja, ich glaube, wenn man da wirklich schön ausspült und so, dass da nichts zurückbleibt, dann geht
das. Das war sofort.
Ja. Naja.
Ja.
Du hältst dich immer an solchen Kleinigkeiten auf hier, das bringt anscheinend immer raus.
Ja, ich frage mich halt, warum man solche Arbeiten macht, unerfahren und keine Schutzbrille aufträgt. Ja. Anhat.
Also, Safety first. Safety
ja, eben.
First.
Hm. Das sind halt so Sachen. Und ja, du sagst, ich halte mich da mit Kleinigkeiten auf. Möglich, nur das macht für mich den Film aus, ob der komplett durchdacht ist oder ob das eher so, ja, leg dich doch mal unter das Auto und da kippen wir dir Öl ins Gesicht. Ha, ha, ha. Das ist das.
Wir bei uns, unsere Firma, wir sind ja so ähnlich, wir ticken sehr ähnlich wie amerikanische Firmen, obwohl wir hier in Stuttgart gegründet sind. Und in amerikanischen Firmen gibt es immer so ein Safety-Moment. Bevor irgendein Meeting startet, wird einfach irgend so ein Sicherheitsvorfall oder irgendwas darauf hingewiesen, damit einfach die Leute ein bisschen sensibilisiert werden in verschiedene Richtungen. Da habe ich jetzt ein was gesehen, vielleicht als Hinweis für die draußen, wenn wir bei dem Thema Sicherheit sind. Da war einer im Homeoffice und der hatte bei sich auf dem Schreibtisch jede Menge Sachen stehen, unter anderem irgend so ein Award, den er mal gewonnen hatte. Das war so eine Glaskugel, ja. So ein Preis halt, ne, den man so hochhalten kann. Und da war es dann so, dass da die Sonne drauf gescheint hat auf den Award. Und das hat das so gebündelt, er war gerade draußen irgendwie und hat das so gebündelt, dass sein Bürostuhl, der hinten so ein Stoff, also quasi die Rückenlehne war so mit Stoff bezogen, dass es angefangen hat zu brennen. Ja? Also lauter so eine Sachen. Er hat es ja rechtzeitig gemerkt, er kam rein, riecht irgendwie verbrannt und ansonsten hätte das richtig schief gehen können. Ja? Also deswegen guckt mal in euer Homeoffice, wenn ihr da irgendwo am Fenster euren Tisch stehen habt oder so, wenn da die Sonne jetzt gerade, kleiner Safety-Moment von mir und jetzt zurück zu die guten und die besseren Tage. Ja, ich fand das Ansinnen des Films darauf hinzuweisen, fand ich gut, weil das wirklich ein großes Thema ist, überall, außer jetzt vielleicht in arabischen Gefilden, wo Alkohol eher verpönt ist, aber wo trotzdem getrunken wird unter der Hand. Aber trotzdem gerade hier.
Ist aber Haram.
Ja, gerade hier in der westlichen Welt gehört das halt leider überall dazu. Und ja, ich weiß das, weil ich selber seit 1998, 99, seitdem ich kein Rotwein mehr vertrage, trinke ich überhaupt keinen Alkohol mehr. Und deswegen merke ich das leider, wenn ich auch irgendwo bin, im Business-Umfeld oder so. Das ist halt schon, man muss sich da wirklich manchmal so wie so eine Art rechtfertigen, so nach dem Motto, hey, trink doch mit und so, ja, wir haben jetzt hier eine ganze Flasche bestellt, nein, ich trinke keinen Alkohol, lass das gut sein. Und ja,
muss man aber auch mal, gesellschaftsmäßig muss man das vielleicht auch mal ändern. Also.
Ja, genau, und es wird halt hier im Film auch gut dargestellt, dass eigentlich das große Problem ist bei den Protagonisten, die dieses gesellschaftliche, dieser Gruppenzwang, dass wenn sie irgendwo sind, wie sie das dann auch ablehnen, sie bekommen dann auch so ein paar, ja, paar Antworten an die Hand gegeben, was sie dann sagen sollen, wenn sie eingeladen wären und irgendjemand dumm kommt. Ne? Ja, das ist auch echt schwierig da. Naja. Aber
ich sag dann immer, ich bin schwanger.
Du sagst das, okay.
Das funktioniert bei mir immer ganz gut. Weil dann gucken sie mich groß an und da ist das Thema meistens durch.
Ja, ich krieg dann auch immer so Fragen, so, das religiöse Gründe oder was ist da los? Oh.
Also, ja, das wurde ich auch mal gefragt, da habe ich gesagt, ja, der unsichtbare Drache in meinem Keller verbietet das.
Spaghetti-Monster. Naja, wie auch immer. Die guten und die besseren Tage. Ich gebe, Moment, was habe ich gegeben? 7 Punkte, jawohl. Weil an sich fand ich es gut. Er hatte natürlich so ein paar Schwächen gehabt. War jetzt nicht so eine ganz runde französische Tragikomödie wie manche andere Filme, die da wirklich extrem gut abgeräumt haben. Aber nichtsdestotrotz könnte sein, dass der ganz gut geht. Auch durch den Trailer, der ein bisschen in eine falsche Richtung weist, wo manche denken, das könnte lustig sein und gehen rein und Was gibst du?
Ja. Ich gebe ihm 5 von 10 Punkten, weil ich, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt nicht der Überbringer, aber jetzt auch kein totaler Schrott, sondern einfach ein ganz angenehmes Filmchen, was keinem so wirklich wehtun sollte und deswegen.
Ja, es sollte eigentlich wehtun, dass man da ein bisschen was mitnimmt auch aus dem Film.
Okay.
Okay, wie sieht's denn aus? Wie lautet der Tipp für morgen?
Ich dachte, du sagst jetzt noch, wie sieht's denn in der Gruppe aus?
Ach so, ne, da kann ich auch gucken. Warte, da bin ich gerade drin.
Ich kann nämlich nicht mehr gucken, weil mir steht Vote not allowed. Deswegen, ich habe schon abgestimmt.
Ach so, ne, kannst du aber refreshen und dann siehst du die Ergebnisse, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Hä?
Okay. Ich komme wieder auf die Abstimmungsseite. Ich
muss nämlich dazu sagen, weil jetzt immer so Spaßabstimmer waren, die offensichtlich immer entgegengesetzt der allgemeinen Meinung gestimmt haben, irgendwie 0 Punkte gegeben haben, wenn es ein guter Film war, und 10 Punkte, wenn alle 0 Punkte gegeben haben. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, dass man erst abstimmen muss, bevor man die Ergebnisse sieht, und dann kann man auch nicht mehr so häufig abstimmen, wie es manchmal ging. Also das war ja irgendwie, man konnte ja nach einigen Stunden nochmal neu. Habe ich jetzt alles mal rausgenommen, damit die ganze Scheiße hier mal aufhört. So. Genau, jetzt also ist eine Stimme für 9 Punkte, dann ein paar für 8 Punkte. Das Gros der Stimmen sind bei 7 Punkten. 6 Punkte hat jemand gegeben, 5 Punkte, das bist du wahrscheinlich, die eine Stimme. Damit bist du der am schlechtesten abgestimmt hat hier.
Oh.
Aber ja, du hast halt auch den Anfang verpasst, wo die Einführung...
Ja, genau, daran wird es gelegen haben.
Und es empfehlen 94% den Film weiter, eine Person nicht. Das bist du wahrscheinlich, oder?
Das kann gut sein, ja.
Ja. Ei, ei, ei.
Nee, ich glaube, ich habe ihn sogar weiterempfohlen. Ja. Ich habe gesagt, da angucken kann man ihn schon.
Ja, das ist schon. Also ist ja kein totaler...
Ich sage, es ist kein Vollschrott. Also kein...
Wenn man da einmal... Siehst du wenigstens hier den Rest? Ja, den Rest siehst du ja, ne? Genau. Der Tipp,
ja,
der,
das ist alles drunter, sehe ich.
Tipp für morgen.
Ja, der Tipp für morgen ist nämlich für die Sneak Nummer 1277 lautet risikofreudig.
Für Montag, den 14. Juli, den französischen Nationalfeiertag. Genau, risikofreudig. Wäre natürlich cool, wenn ein französischer Film kommt, aber die Tipps deuten nicht in die Richtung. Ich tippe mal auf Electric Child. Da bekommt, glaube ich, so Eltern so ein quasi so ein Androidenkind oder sowas. Sieht sehr ein bisschen künstlerisch, oder die nehmen sich ein Androidenkind irgendwie, und das ist natürlich risikofreudig. Der Martin tippt Oksana, mein Leben für Freiheit. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, da geht es um so eine also so eine, die sich für die Unabhängigkeit engagiert, irgendwo im Ostblock, wenn ich mich recht erinnere. STA Max tippt Kung Fu in Rom. Risikofreudig, ja, kann natürlich sein. Ich glaube, da geht es um irgendwelche Gangs, wo dann irgendjemand reinkommt, der da Kung Fu. Und der Tim, hier unser beliebter Tipp seit Wochen, der Salzpfad. Irgendwann muss es ja mal kommen, ne? Bis er anläuft. Also der Salzpfad könnte sein, vielleicht auch nicht. Ich glaube, wenn einer von den Vieren, würde ich, glaube ich, am liebsten den Tipp von STR Max sehen, Kung Fu in Rom. Ich glaube, der ist ganz kurzweilig.
Ich weiß, was kommt.
Oh, okay.
Ich habe den Tipp gemacht.
Ist denn einer der Filme dabei? Kannst du das wenigstens sagen, von den Tipps hier?
Das werde ich dir nicht verraten.
Ach so, nee. Na, sagst du ja dann vor der Sneak, ob da einer dabei ist. Genau, stimmt. Sonst wenn du jetzt sagst, der ist nicht dabei, dann können ja Leute noch tippen. Und wenn du sagst, der ist dabei, dann tippt ja keiner mehr, weil dann ist ja schon dabei.
Genau.
Gut, wir gehen mal rüber in die Innenstadtkinos Stuttgart und schauen mal an die Tafel, was dort in den Charts ist und was neu anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 ist 28 Years Later. Oh, den muss ich noch gucken, ey. Hab Gutes gehört.
Hast du das? Moment. Drachenzähm leicht gemacht ist auf der 4.
Platz 3. Da gab es Sondervorstellungen im Kino Stuttgart. Da war nämlich die Regisseurin zu Besuch. Und dadurch ist der Film Blinder Fleck einfach mal auf Platz 3 gerutscht durch die ganzen Sondervorstellungen.
Auf Platz Nummer 2, F1. Ich habe gehört, Erik, ist auch bei euch zu Hause jetzt eins der Themen.
Ja, war vorher schon, also bestimmt schon seit 1-2 Jahren. Hat der Remy hier Formel 1 hier auf dem Computer gespielt und der Playstation und alles, ja. Und als man jetzt in in Florida waren, da gibt es ja auch den Track da und gibt es sogar Geschäfte, wo man Formel 1 Klamotten kaufen kann. Ja. Platz 1, Jurassic World, die Wiedergeburt. Haben wir ja auch gesehen.
Ja. Dinos funktioniert irgendwie immer noch, keine Ahnung.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es in der zweiten Woche ist, weil ich glaube, das ist so ein Film, da gehen viele rein, die sagen, ja, geil, gucke ich mir an und dann fehlt aber die Weiterempfehlung. Also ich glaube, da wird in der zweiten Woche ein bisschen runtergehen, weil die, die ihn gesehen haben, die Fans, die sagen, oh ja, geil, ich mochte Jurassic Park schon immer und gehe da rein. Und wenn die dann wieder rauskommen und sagen, werden von anderen gefragt, ja und? Ach nee, nicht so. Ich glaube, diese zweite Welle fehlt einfach dann. Ist nicht wie bei manchen anderen Filmen, die dann hinten raus nochmal viele Besucher anziehen. Ja. Wir gucken mal in die Neustarts rein. Da startet, ich gucke hier bei Kino.de und lese da kurz die Zusammenfassung von Kino.de vor. Vielen Dank dafür. Da startet nämlich der Salzpfad diese Woche. Das heißt, es war jetzt zum letzten Mal, dass er bei den Tipps kommen kann.
Abwarten.
Drama mit Gillian Anderson und Jason Isaacs über zwei Eheleute, die ihr Haus und Ersparnisse verlieren und beschließen, einen über 1000 Kilometer langen Wanderweg an der Küste Südenglands zu wandern. Ja, risikofreudig? Weiß nicht.
Dann startet ein Film, für den habe ich mich eingesetzt, dass er in der Sneak läuft. Wir werden dann morgen wissen, ob es funktioniert hat oder nicht. Und zwar
risikofreudig.
Die Schlümpfe, der große Kinofilm. Die Musical-Animationsfilm über die Schlümpfe.
Ja, ich weiß nicht. Ich mochte die Mischung aus Schlumpffilm und Realfilm und so. Und hier ist ja, glaube ich, auch so, aber da sind diese Real ein bisschen weniger. Ich weiß nicht. Der Trailer verheißt leider nichts Gutes bei dem Film.
Nee, überhaupt nicht. Aber dadurch, dass es so ein Musical-Film ist, dachte ich, das ist definitiv was für den Erik.
Das ist komisch. Guck mal, hier steht bei Kino.de Kinostart 17.07.2025 und daneben steht Streamingstart 8.05. Achtung, 2024. Wahrscheinlich hatte man gar nicht gewusst, ob man den ins Kino bringt wegen Corona oder irgendwas.
Vielleicht gibt es den schon irgendwo im Streaming.
Ja. Na gut, es läuft noch einen Film an. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Die Neuauflage davon, eine Fortsetzung des 90er-Jahres-Slashers erneut mit Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. in den Hauptrollen. Die haben seitdem wahrscheinlich auch nichts mehr anderes zu tun.
Doch, Jennifer Love Hewitt war hier in der einen Serie, wo Kate so gerne guckt. Oh Gott, so eine The White Lotus. Crime-Serie. Ja, Navy, nee. CIS oder irgend sowas. Also schon was eigentlich Bekannteres. Da ja. Ich gucke mal nebenher noch. Carly und Marie startet ebenfalls eine bayerische Roadmovie-Komödie mit zwei Stars des bayerischen Kabarets.
Roadmovie, das klingt aber auch risikofreudig. Leonora im Morgenlicht, ein Dramafilm, ein Biopic über das bewegte Leben der Künstlerin und Surrealistin Leonora Carrington. Wer kennt sie nicht?
Ja, ich muss ganz kurz zu Kreuze kriechen. Sie spielt bei Criminal Minds mit seit 2005. Und das ist die Lieblingsserie von Kate. Ist
alles eins.
Und bei Ghost Whisperer hat sie mitgespielt. 9-11, Notruf LA und Party Notruf, of Five.
Hans Meiser.
Ja, genau. Das ist der vom Intro von RTL Samstagnacht, die Nachrichten.
Okay.
Und dann läuft noch ein Film, den fand der Erik richtig gut und hat das komplett weiterempfohlen. Der hat auch gesagt, hey, geht da unbedingt rein. Nämlich Schwarze Schafe, Hashtag Schwarze Schafe, Fortsetzung der satirischen Hauptstadtkomödie mit Top-Besetzung rund um Jella Hase und Frederik Lau. Ich habe mir sagen lassen, oder ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Jella Hase ist einmal kurz topless zu sehen.
Hä?
Ja, guck. Ich habe den Film geschaut, auf deine Empfehlung hin.
Schwarze Schafe? Wie auf meine Empfehlung, du warst doch das nie.
Ja eben, du hast gesagt, guck ihn weiter, der ist toll.
Hä? Ich kapier gerade nicht, ich habe den Film gesehen, ich weiß nicht, was du meinst. auf jeden Fall, Frederik Lau haben wir hier auch dabei, den aber auch tatsächlich in dem Netflix-Film Brick dabei, den du gesehen hast, mir davon abgeraten hast, dachte ich, das hält mich nicht auf, diesen Film zu schauen. Nee, weil den hat es bei mir, ich hatte meine Serie durchgeschaut und dann ist der gerade ja auf Netflix sehr prominent vertreten. Und da dachte ich, ich gucke da mal rein. Wenn der Chris davor warnt, ich guck mal so die ersten 10, 20 Minuten und guck mal wenigstens rein, worum es da überhaupt geht. Und ich habe ihn da tatsächlich laufen lassen, ja. Deswegen haben wir den tatsächlich beide jetzt gesehen. Brick, aber der Chris wird mal ein paar Worte verlieren.
Ich darf den Brick machen. Ja. Hurra. Da freue ich mich sehr drüber. Und zwar lernen wir, jetzt weiß ich gar nicht, sind sie verheiratet? Ich glaube, waren die verheiratet oder waren die nicht verheiratet?
Nee, die sind, glaube ich, nicht verheiratet.
Ich glaube nämlich auch nicht, weil da ist nämlich hier auch schon mal die Filmbeschreibung völlig falsch, weil da steht nämlich das Hamburger Ehepaar. Also es spielt auf jeden Fall in Hamburg und das Paar Tim und Olivia, gespielt von Matthias Schweighöfer als Tim und Ruby O. Fee als Olivia, die auch im Real Life zusammen sind. Also nicht verheiratet sind, aber zusammen sind, die sind ja so ein bisschen stuck in ihrer Beziehung, würde ich mal sagen. Und führt so ein bisschen, er ist Programmierer, sie ist, was macht sie denn beruflich? Ah, Architektin war sie. Mhm.
Guck mal, deswegen nimmt sie dann auch die Bohrmaschine.
Ja, genau.
Er kann das ja nicht, er ist ja kein Architekt.
Und schon geht's los, ja. Die natürlich genauso in der Schublade liegt, aber ist ja egal. Und
ja, bei mir ist sie in so einem Koffer drin, aber ja, also das war ja noch, also.
Komisch, ne? Ja, das war ja noch, so, jetzt sagst du selber.
Das war ja also noch einer der wenigen Sachen, die.
Die sind so ein bisschen in einer Beziehungskrise, so einer kompletten Sackgasse, hat auch damit zu tun, dass sie eigentlich Nachwuchs erwartet
Ereignis,
sagen wir hatten, so. Ja. Und da dann leider eine Fehlgeburt gab, das merkt man relativ schnell, weil die Szenen immer wieder da sind und kein Kind rumrennt.
Das merke ich erstmal, mein Headset ist noch verstellt, weil du das hattest, als wir den rund um den Brustring aufgenommen haben.
Bin ich schuld. Okay. Genau. Und am Abend jedenfalls oder in der Nacht beschließt Olivia oder sagt Olivia so, hey, Lass uns hier in unseren Camper rein. Wir fahren nach Paris, verbringen da noch einen Tag und dann schauen wir, wo uns die Reise hinführt und brechen einfach aus von dem jetzigen hier und überhaupt und kein Bock mehr auf alles. Und Tim findet das nicht so geil. Sie gehen dann beide so ziemlich stinkig ins Bett noch und am nächsten Morgen steht sie da mit dem Hausschlüssel in der Hand, legt ihm ihn hin und sagt, ja, ich verlasse dich. Das war's. Ich kann das so nicht mehr, das macht mich fertig, du vegetierst vor dich hin und ich möchte einfach weitermachen mit dem Leben. Und er ist natürlich so, what, warum und überhaupt und was willst du? Und als sie dann geht und die Türe aufmacht, ist da eine große schwarze Wand mit einem komischen Muster drauf. Und sie verdächtigt natürlich Tim, das gemacht zu haben. Und er so, keine Ahnung, ich bin gerade erst aufgestanden, was soll ich das gemacht haben? Ja, heute Nacht oder weiß ich was. Und ja, mach das weg, lass mich raus. Und gibt ihm halt die komplette Schuld für was er gar nichts kann. Und das Problem ist, auch die Scheiben sind dicht. Und diese unglaubliche Wand, wo da entstanden ist, also ich erzähle noch, Erik, bevor du jetzt sagen möchtest, ja, aber du musst ja, ich erzähle noch, warum die da ist. Jedenfalls, diese Wand lässt kein Wasser durch, also die Wasserleitungen sind gekappt, aber sie lässt Strom durch, das ist schon mal gut. Also Strom ist Gott sei Dank da, aber halt nichts zu trinken. Und dann hocken sie da drin in ihrer Wohnung, gefangen, eingepfercht und überlegen erstmal so, ja okay, wie kommen wir hier jetzt wieder raus, was können wir tun und ja, wie können wir uns befreien?
Stellen ja fest, dass offensichtlich die Wand, zwar die Türen, innen die Türen, die Eingangstüren zur Wohnung blockiert, aber und auch die Fenster außen, ja, aber drinnen so, also du kannst durch die Böden durchgehen in die anderen und zur Seite. Zur Seite geht's auch. Also man darf da nicht zu viele Logikfragen stellen. Aber das war ja bei Cube auch schon so. Ich möchte den Film ein bisschen mit Cube vergleichen.
Oh.
Weil du wachst quasi, da wachen quasi auch welche auf und sind in einer Situation drin, wo sie gar nicht wissen, was ist jetzt hier los? Und
gehen dann
durch in einen anderen Raum und treffen andere Personen. Und
ja, so genau, da wollte ich jetzt gerade hinkommen. Wenn du weitermachen möchtest, mach gerne weiter.
Achso, ich dachte, du warst schon durch.
Nee, ich bin noch lange nicht durch mit diesem Film. Also wie gesagt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, sie kriegen dann mit, so nebenan ist irgendwie Geschrei. und haben dann zum Glück so einen Vorschlaghammer in der Wohnung, wie man es halt hat.
Kein, ich hab das alles. Also was die da hatten, das habe ich alles.
Du hast einen Vorschlaghammer in der Wohnung?
Hier bei mir unten in meinem ganzen Werkzeug, ja.
Ja, okay, einen Vorschlaghammer habe ich tatsächlich nicht in der Wohnung.
Ja, vielleicht nicht ganz so groß wie den hier, aber schon
ein ordentlicher Hammer. Ja, aber also ein Hammer, ja, aber kein Vorschlaghammer.
Ja, nee, schon so ein Fäustel habe ich schon, wo ich da mal was.
Ja, man kann. Weiß ja nie, ob man eingesperrt wird. Also. Und
Riots um mich rum, dann will ich hier jemanden einen Kopf einhauen.
Ja, so, ja. Genau, I've seen it in the movie. Und sie stellen dann fest, so, okay, dann gucken wir doch mal, ob wir nach da drüben kommen und bohren erstmal ein Loch in die Wand mit ihrer Bohrmaschine, mit der sie vorher schon versucht haben, die Wand aufzubohren, mit dem riesen Bohrer, wo sie, so wie sie es ansetzen, gar keine Chance gehabt hätten zu bohren. Das ist und natürlich
ein Holzbohrer, wenn ich es richtig erkannt habe.
Es wird immer besser. mit dem Holzbohrer so ein komisches Ding da zu machen, der dann komplett schon heiß läuft und das auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber ja, sie bohren dann durch die Wand durch ein Loch durch und sehen dann da drüben, oh, da ist noch ein anderes Paar. Und das da drüben ist ja eine Airbnb-Wohnung irgendwie. Und wenn man sich die Airbnb-Wohnung anschaut, dann denkt man auch nur, Gottes Willen, was ist das denn für ein Quark? Und da drüben ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Geschrei und dann beschließen sie, okay, lass mal die Wand einschlagen, während die drüben Drogen einwerfen. Drüben in der Wohnung, wen sie da sehen, sind zum einen, wie heißt sie?
Frederik Lau.
Wie heißt sie, Frederik Lau?
Ja, ich helfe dir erstmal mit dem anderen.
Sarah Anna Pfahl, erst die Dame, Sarah Anna Pfahl, mit ihrem Künstlernamen Sarah. Meinst und ihr Freund Frederik Lau.
Meinst du nicht Anna Selber Lee Williams?
Jetzt wird es echt langsam. Das kannst du, während ich hier weiter erzähle.
Ich glaube, die Lea, das war die kleinere. Also die bei
dann war das dann war das die, okay. Dann.
Die haben eine ähnliche Frisur hier auf ihren
Dingen. Ja, stimmt. Selber Lee Williams. Bist. Okay, ich nehme alles zurück. Du hast recht. Selber Lee Williams. Genau. Später. Und die, wie gesagt, drogenabhängig sind. Und zwar ganz massiv drogenabhängig. Die schmeißen so viel ein, dass. Also,
das ist ein nicht auf mehr. Material.
Ja. Und man kriegt dann dieses Loch da rein und stellt fest, hey, die sind auch hier gefangen. Frederik Lau wird zuerst als, Marvin heißt er, glaube ich, wird zuerst als Bedrohung wahrgenommen, der dann überwältigt wird, weil der halt auch vom Trip ist, weil die eigentlich denken, okay, boah, der hat die umgebracht und die war eigentlich nur so, nee, wir hatten irgendwie nur so ein Sexspiel oder was ich was. Und, keine Ahnung, nee, aus Versehen. Moment, er hat sie doch aus Versehen umgehauen, weil er irgendwie was machen wollte und nach hinten geschlagen hat und sie aus Versehen getroffen hat. Und dann ist sie aus Versehen die Treppe runtergefallen. Also ja. Und dann sind sie schon zu viert und überlegen, hey, wie kommen wir hier raus? Und dann fällt fällt der Dingsen ein, der Olivia fällt dann ein so, hey, wir könnten doch einfach durch den Keller gehen, oder runter in den Keller, wir müssen irgendwie da runter, weil da hat's noch, diesen alten Gebäuden hier in Hamburg sind Zugänge noch zur U-Bahn und die sind einfach nur zugemacht und dann kommen wir da bestimmt rein und dann kommen wir bestimmt da raus und was weiß ich was. Und dann, ah ja, okay, coole Idee, wie kommen wir da runter? Ach, ist egal, wir hauen einfach mal den Boden durch. Und dann hauen sie auf den Boden ein, auf das Parkett oder was es ist, dieses Pseudoparkett. Und darunter sind natürlich irgendwelche Holzbalken und der Boden schwebt. Ist ja klar, wie es halt auch so früher gemacht wurde. Erde ist drin, wahrscheinlich zur Dämmung, wie es wahrscheinlich auch gemacht wurde. Wahrscheinlich haben sie ein ganzes Ökosystem da auch noch drin. Und kommen dann eine Wohnung tiefer, wo sie auf einen älteren Herrn treffen mit, da kommt jetzt aber Sarah Anna Pfahl, ne?
Genau.
Also da treffen sie auf Axel Werner und Sarah Anna Pfahl. Und sie schließen sich quasi diesem Trupp auch noch an und es beginnt dann dieser Weg nach draußen durch das Haus von oben nach unten, vom zweiten Stock in den Keller, hauen sie da komplett den Boden raus.
Sie haben ja die Vermutung, dass der Vermieter da irgendwie drin hängt, weil da sollen irgendwie seine Sanierungsarbeiten stattfinden bei dem Haus und deswegen wollen sie zu der Wohnung von dem Vermieter, die auch mit im Haus ist.
Ja, was heißt wollen? Das stellen sie auch eher zufällig fest. So, ach übrigens, der wohnt nebenan. Ah, stimmt. Lass uns mal da auch die Wand einschlagen.
Ich hätte ja sowieso erstmal überhaupt alle Wände erstmal eingehauen. Also natürlich Vorsicht mit tragenden Wänden, das müsste die Architektin wissen, aber Zumindest erstmal.
Das spielt keine Rolle. Also jetzt mach doch hier nicht so auf so kleine Details, Erik.
Ich fand schon krass, wie viel der Film von Cube geklaut hatte. Quasi so mit dem durch und neue Leute treffen und dann gehen wir dahin und man weiß nicht, was einen da erwartet und so. Aber dann hat er irgendwie noch versucht, noch was Eigenes reinzubringen, mit der Auflösung, weil sie stellen dann fest, offensichtlich hat jemand das geschafft, diese Barriere mal zu überwinden. Und dann versuchen sie das halt auch irgendwie hinzukriegen. Und dann ist noch die Frage, was ist dahinter? Ist es vielleicht eine Schutzmaßnahme, die von irgendjemand getroffen wurde, ja, und ist da vielleicht dahinter alles schon schlimm? Und wenn wir die Schutzbarriere aufheben, dann...
Ja, sie treffen noch auf weitere Charaktere, Lebendige und Tote in dem Fall. Und dann ist halt die große Frage.
Der Regisseur und Writer des Ganzen, Philipp Koch, der hat zum Beispiel die Netflix-Serie Tribes of Europa gemacht, die ja, glaube ich, dann nicht fortgesetzt wurde, die aber gut war. Also die hat gute Wertungen bekommen gehabt, aber war halt auch ein bisschen teuer in der Produktion. Und ja, Rubio Fee und Matthias Schweighöfer haben ja schon zusammen mitgespielt in diesem, wie hieß der Film? Army of Thieves, wie hieß der? Auch auf Netflix. Und jetzt spielen sie hier wieder zusammen mit.
Ja.
Und die anderen kennen wir eigentlich auch alle. Hat ein bisschen, ich glaube, wenn sie das zu Corona-Zeiten gedreht hätten, hätte es gut funktioniert, weil spielt in Innenräumen und eine relativ geringe Crew, weißt du, hättest du schön drehen können zu Corona-Zeiten. Oder hättest auch gut, wenn das zu Corona-Zeiten gelaufen wäre, wenn alle Leute im Lockdown zu Hause sitzen, ich glaube, das hätte noch viel mehr verfangen. So die ganze Stimmung, dass die Leute eingesperrt sind durch die Wand irgendwie zu Hause und so. Aber jetzt mittlerweile, weiß nicht, schwierig.
Ja, super schwierig. Also wie gesagt, die Reise da raus und was da dahinter steckt. Weil es ist ja auch, muss man dazu sagen, das ganze Spiel in Hamburg, wie ich ja schon erwähnt habe. Und da ist ein Riesenfeuer ausgebrochen in einer Firma am Hafen. Und eventuell hat es damit was zu tun.
Ja, ansonsten die involvierten Produktionen, also Wiedemann und Berg, das sind ja die Dark auch gemacht haben und so. Also da waren schon gute Leute am Werk, war halt leider teilweise oder ziemlich dämlich in der Umsetzung, aber hey, ich komme mit solchem Trash ganz gut klar. Ich mochte tatsächlich das, wo ich gedacht hatte, ich gucke am Anfang da mal rein. Den Anfang mochte ich tatsächlich, also wie es dann festgestellt wird, ja, und was da so passiert ist. Das hatte so ein bisschen, ja, wie gesagt, wie bei Cube oder ein bisschen was Kafkaeskes, so eine Verwandlung, die über Nacht irgendwie stattfindet. Man weiß nicht, was ist da los, ja. Und dadurch, dass er halt auch so ein Gaming-Programmierer ist, hatte ich noch so die Idee, dass er da vielleicht, dass er in so einer Art Spiel gelandet ist oder sowas. Das hat so ein bisschen falsche Fährten dann auch gehabt, der Film. Das fand ich eigentlich ganz nett, aber gerade wo sie anfangen, andere Leute da zu treffen in dem Haus, ist dann doch ein bisschen den entglitten auch. Da war dann
bisschen
nicht mehr viel da. Das, was bei Cube eigentlich das Coole war, du triffst neue Leute, was haben die, was machen die, wo kommen die her? Und gerade auch die neuen Räume, die haben ja bei Cube immer auch irgendwie bedeutet, ist da eine Falle oder irgendwas? Und du musst halt nach einer bestimmten Zeit aus diesem Raum raus. Also war auch irgendwie Druck da, wie so ein Escape Room. Und das ist halt hier nicht. Die kommen halt in irgendeine Wohnung rein, laberababer mit irgendwelchen Leuten und dann gucken sie, was sie da noch irgendwie looten können, was ihnen hilft da auf ihrem Weg. Ja, also das war ein bisschen mau dann. Aber
war Frederik mau.
Ja, die Grundidee war schon, Frederik Lau war eigentlich fast mit das einzige Highlight in dem Film,
fand ich. Frederik mau.
Ja, aber komm, der war schon ganz gut in dem Film. Während unsere beiden Hauptdarsteller, also man kann nicht glauben, dass die zusammen sind, weil die haben so gut wie null Chemie gehabt, so. Irgendwie, man hätte es, also man, wir wissen ja, dass die beiden zusammen sind, aber die haben in dem Film nicht das Gefühl vermittelt, dass sie zusammen sind, weißt du? Weißt du, wie ich so
meine?
Ja,
waren sie doch nicht mehr, die haben sich doch getrennt.
Wie? Ach so, in dem Film? Ja. Nee, aber es soll ja eigentlich so sein, dass er ja noch an ihr hängt. Sie will sich ja trennen, weil er ja irgendwie da nicht mehr so richtig zur Rande kommt, aber das ist auch nicht so richtig rübergekommen, fand ich. Also diese, ja. Nee, also kein besonders guter Film, aber halt weltweit, ey.
Boah, kein besonders guter Film ist echt nett gesagt, Erik.
Ey, der ist weltweit Platz 1 mit weitem
Abstand. Ja, klar, weil die Schauspieler ziehen, weil ein Matthias Schweighöfer zieht, weil ein Frederik Lau zieht. Nur, also, die ziehen den Film auch nicht auf ein anderes Level oder auf ein anderes Niveau. Das ist einfach, weil was da Logikfehler drin sind, ist das unglaublich. Und Fehler im Fehler, die einen Fehler verursachen, wo du echt nur denkst, also eins meiner Highlights war tatsächlich, wo sie diese Fernbedienung in der Hand haben auf dem Handy mit 4 Knöpfen und dann sagt er, ja, drück mal den dritten. Und dann drückt er, was wäre dann der dritte? Natürlich, man geht logisch vor, von oben nach unten, dann 1, 2, 3. Dann drückt er den dritten und jetzt drück mal den zweiten von unten. What? Das ist genau das gleiche nochmal. Das ist so doof. Und sag mir nicht, oh, wenn du auf solche Details achtest. Also, come on.
Ja, wenn es einen dann mal, ist ja bei den Filmen, entweder es zieht einen rein und dann verzeiht man dem Film viel oder es zieht einen halt nicht so richtig rein, dann guckt man halt, dann bemerkt man halt solche Details dann. Ne? Ja.
Ja.
Deswegen, also von mir, Brick, vielleicht gerade mal 4,5 Punkte so.
War okay. Das klang aber noch anders, als du es mir davon erzählt hast. Also ich gebe ihm 2 Punkte, weil ich echt enttäuscht war, weil es echt kein guter Film ist.
Ich habe halt Schlechteres und das nie gesehen, ne? Deswegen.
Ja, gut. Gut, das ist das auf jeden Fall. Also.
Deswegen für mich 4,5 Punkte. Kann man schon mal gucken. Warte mal, ich gucke mal, was hat denn der in die IMDb? 5,4 weltweit. Ja. Ich liege einen Punkt drunter ungefähr, also 0,9, um genau zu sein. Ja, das ist schon. Kann man mal, ja,
du
gucken.
Bist halt Matthias Schweighöfer-Fan, was soll man machen?
Ich? Nö, nicht unbedingt.
Doch, also du hast doch jeden Film von ihm geguckt und kannst meistens 6 Passagen mitsprechen. Das tue ich doch nicht so.
Ich gucke mal seine Vita an. Von oben nach unten. Okay, Brick. Ilio habe ich nicht geguckt, wo er Stimme spricht. Amrum habe ich auch nicht geguckt. Girl, You Know It's True ist der erste, den ich geguckt habe von der Liste. Family Switch habe ich auch nicht geguckt. Heart of Stone auch nicht. Oppenheimer habe ich geguckt, ja. Ja, wie auch immer. Also es ist ja bei Netflix verfügbar, wenn ihr das habt. Dann guckt da halt mal rein. Es könnt da eh nicht entgehen. Wenn ihr euch einloggt, dann seht ihr das riesengroß. Und bildet euch eure eigene Meinung. Wenn das weltweit Platz 1 ist, wird schon irgendwas dran sein. Ja, aber gut, weltweit auch 5,4. Ja. Serien. Wo ist hier mein Ding? Sie hier so.
Serien.
Squid Game Staffel 3?
Ja. Lange war es diskutiert worden, nachdem ja Staffel 2 kam, mit Staffel, oh, gibt es auch eine Staffel 3 und das ist ich was. Und ja, es gibt die Staffel 3, die direkt an Staffel 2 anschließt. Und ich mache es relativ kurz, weil Erik, du bist ausgestiegen, Kate fand es überhaupt nicht so gut. Ich fand es ganz cool,
die
tatsächlich.
Zweite,
weißt,
ne?
Die, du bist in der zweiten Staffel ausgestiegen nicht. Schon. Ich fand's cool, weil es die Geschichte tatsächlich konsequent zu Ende erzählt und sich konsequent treu bleibt, was das alles angeht, mit den ganzen Einstellungen, mit der ganzen Art und Weise, mit dem ganzen Stil. Ja, es wird ein bisschen abgedreht, aber ganz ehrlich, wenn man das schaut, schon von Beginn an schaut und man nicht sagt, schon die erste Staffel ist ein bisschen abgedreht, es war halt was komplett Neues und es ist halt, ja, wie gesagt, ich finde es konsequent zu Ende erzählt, mit einem relativ krassen Ende, also einem coolen Ende auch ein Stück weit. Wobei ich mit dem Ende, also ich bin mit dem Ende nicht einverstanden, sagen wir es so. Ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht, aber ich kann damit leben und ich finde es konsequent zu Ende gebracht, wie die Spiele auch dann wieder sind.
Oder ist es jetzt so, dass da nichts mehr
kommt?
Nein,
es ist nicht ganz zu Ende, weil es wird was Neues geben, das haben wir doch auch schon mal besprochen, der Squid Game US oder sowas.
Aber gut, das schließt ja nicht an, das ist ja quasi
doch
ein Reboot. Ach so, das schließt dann an. Okay.
Tatsächlich, also es wird auf jeden Fall, wird es thematisiert in Squid Game, in Staffel 3. Deswegen, ja.
Okay.
Da möchte ich jetzt allerdings nicht zu viel spoilern. Aber ja, wir sind mal gespannt. Wie gesagt, ich fand's cool, mir hat's gefallen.
Mal rein. Diese Woche habe ich ein bisschen mehr Luft da. Ich
guck lieber nicht rein, wenn du mit Staffel 2 schon nicht mehr zurechtkommst.
Ich muss die 2, gucke ich nochmal zu Ende und gucke ich dann, ob ich Lust habe auf... Ja. Zum Glück merkt sich ja Netflix, wo ich aufgehört habe, hoffe ich mal. was ja bei Paramount Plus oder so, das merkt sich überhaupt nichts gefühlt. Also, naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich guck mal rein. Was ich empfehlen kann, ist die letzte Staffel, leider ist es die letzte Staffel von Tour de France im Hauptfeld auf Netflix, die Dokumentation, die ähnlich wie die Formel 1-Doku Drive to Survive bei Netflix gedreht wird, wo sie halt wirklich während der Saison mit dabei sind, mit Kameras, mit, was weiß ich, teilweise kleine Kameras auf Lenkern, auf Helmen, auf hinten am Sattel und sonst was alles. Und die dann versuchen oder richtig gut die quasi die Highlights der Tour so zusammenzufassen. Die haben für jede Episode haben sie so ein bisschen im Fokus so ein Team gefühlt, ein oder zwei Teams. Und wenn man, das geht ja immer jeweils um die letzte Saison, um die vergangene Saison, und wenn man die geschaut hat, weiß man ja ungefähr so, ah ja, stimmt, da war doch was und so, ja, mit dem und dem, der hat doch da gewonnen oder war da gut dabei oder da ist das und das passiert und so. Deswegen, da freut man sich dann schon mal, wenn das anfängt, die Folge, und man sieht, ah, okay, jetzt geht's hier um das Team und so, okay, cool, bei der und der Etappe, Und ich finde es sehr, sehr gut gemacht, es macht mir viel Spaß, die Doku anzuschauen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das unglaublich viel Arbeit ist, das Material, was die da erstellt haben, auszuwerten und das irgendwie so zusammenzuschneiden, dass sie da eine Story erzählen können über quasi so eine Heldenreise, meistens über irgendjemand, der einen Rückschlag hat und dann wieder ja nach vorne kommt eventuell und sowas. Ja, und man muss natürlich auch sagen, die letzte Saison war auch sehr langweilig, weil da war eigentlich relativ früh klar, wer das gewinnen wird, die ganze Tour. Deswegen hat man vielleicht gesagt, ach komm, da ist uns zu wenig Pep drin in dem Ganzen, sodass wir hier versuchen müssen, irgendwelche Underdog-Teams großartig nach vorne zu stellen und da eine Geschichte zu erzählen. Dieses Mal, da komme ich gleich, deswegen habe ich es hier beides eingetragen, Tour de France Live, dieses Mal finde ich es wesentlich spannender. Also diesmal ist überhaupt noch nichts klar, wer da irgendwie der große Dominator ist. Es ist natürlich Tadej Pogacar immer noch voll dabei, aber die anderen sind ihm wirklich hart auf den Fersen. Und bis jetzt, so stand heute 13.07., ich weiß jetzt heute die Nachmittagsetappe noch nicht, natürlich, weil wir Vormittag aufnehmen, hat leider noch kein Franzose eine Etappe gewonnen. Das fand ich bei der letzten Tour schöner. Da gab es am Anfang ein paar Überraschungen bei den ersten Etappen. Hier leider noch nicht. Mal gucken, was da noch so passiert. Ich gucke es auf jeden Fall. Wenn von euch da draußen jemand schaut, lasst gerne einen Kommentar da. Und ja, guckt da ruhig mal rein. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps, Streaming-Tipps für die kommenden Tage. Und wenn ich das richtig sehe, sind die alle auf Netflix. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat Netflix jetzt in den nächsten Tagen, speziell am 18. Juli, am 17. und 18. Juli ein Riesenkatalog an Neustarts, wobei wir gleich bei Katalog sind. Katalog ist die erste Serie, die startet am 17. Juli auf Netflix. Und das ist mal ein bisschen was Besonderes, weil das eine ägyptische Serie ist. Da geht es um Youssef, einen frisch verwitweten Vater von zwei Schulkindern. Und er hatte sich zu Lebzeiten, hat sich seine Gattin um die Kinder gekümmert und er hat sich in die Arbeit gestürzt, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und als die Gattin dann nicht mehr da ist, muss er sich dann um die Kinder kümmern. Das klingt ganz spannend und könnte lustig sein. Und mal was aus Ägypten, das ist auch interessant. Ich glaube, ich habe noch keine ägyptische Serie gesehen, obwohl ich Ägypten sehr mag. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Dann startet eine Serie. Wann startet die? Ah ja, genau, auch am 17. Juli, auch auf Netflix. Wie gesagt, heute alles Netflix. Untamed. Und da ist eine illustre Darstellerriege. Da ist zum Beispiel Eric Bana dabei, Lily Santiago ist dabei, wer waren da noch alles dabei? Sam Neill, wobei ich hatte gedacht, war Sam Neill nicht gestorben oder so? Ich hatte irgendwas in Erinnerung. Egal. Auf jeden Fall kommt es da im Herzen des Yosemite-Nationalparks zu einem mysteriösen Todesfall. Und Eric Bana, Rollenname Kyle Turner, ist ein Spezialagent einer Eliteeinheit des National Park Service, der auf die Aufklärung von Verbrechen in schwer zugänglichen Regionen spezialisiert ist, und er nimmt sich des Gewaltverbrechens an. Doch seine Ermittlungen führen ihn nicht nur immer weiter hinein in die abgeschiedenen Weiten des Parks, sondern auch in eine Welt voller verdrängter Konflikte, seelischer Narben und unausgesprochener Wahrheiten. So viel bei filmstarts.de zu der Serie. Klingt ganz interessant. Also, Untamed, Netflix, ab 17. Juli. Dann natürlich auch Netflix, Delirio. Da geht es um einen Universitätsprofessor, ist glaube ich eine spanische Miniserie. Universitätsprofessor, der von einer Reise übers Wochenende zurückkommt und findet seine junge Frau zu Hause mit einem Nervenzusammenbruch vor. Sie kann sich ja nichts mehr erinnern. Und sie geht dann zur Therapie und da wird dann einiges offengelegt, was da alles passiert ist, auch mit ihrer ganzen Familiengeschichte und so. Klingt auch soweit ganz interessant. Eine Serie noch, die klingt sehr abgefahren, die heißt Superstars, glaube ich auch eine spanische Serie. Und da geht es irgendwie um so eine, ich habe es nicht ganz kapiert, worum es da geht. Da geht es irgendwie um eine, um Superstars, die in Spanien da quasi hier Deutschland sucht den Superstar, so ähnlich. Und wie die dann aber weiter vorgehen, ist keine Reality-Serie, sondern eine fiktionale Serie, die aber sehr auf, der sehr satirisch gemacht sein soll, was so mit diesen Superstars passiert dann. Und klang auch ganz witzig, aber irgendwie tauchen da noch super Schurken mit auf, wo ich irgendwie nicht ganz, naja. Also klingt ganz interessant. Das waren so meine Neustart-Empfehlungen. Wie gesagt, alle Netflix. Guckt da ruhig mal rein. Starten jetzt alle am 17. und am 18. Juli. Das ist irgend so ein Datum, was Netflix sich da ausgewählt hat. Weiß nicht, vielleicht so nach dem, ja, weiß nicht, was da, ob da irgendein Feiertag ist in den USA oder so, dass man da Zeit hat zum Gucken. Ja. Interessiert dich was davon?
Nein.
Gar nicht. Nicht mal die mit dem mysteriösen Todesfall im Nationalpark.
Nein? Nee, nicht so wirklich.
Nee, okay.
Nee.
Ja, dann guckst du vielleicht am 19. Juli die Tour de France-Etappe. Die fängt in einer sehr schönen Gegend an, nämlich in der Nähe von Pau. Und am 20. fährt sie ein nach Carcassonne. Sehr schöne Ecke.
Da war ja, Carcassonne kenne ich das Spiel, aber ich gucke erst Tour de France wieder, wenn keiner mehr dopt.
Ja, die machen ja regelmäßig Tests. Können nichts finden. Beziehungsweise jetzt noch nicht finden. Aber ich glaube, die, ja. So, das waren die Streaming-Tipps. Jetzt kommt unser, warte mal, jetzt brauche ich mal hier einen Trainer. Die Top 5 des Halbjahres. Jetzt machen wir unsere Top 5. Ich blende mal immer mit rüber in die E-Mail vom Sebastian. Und wir fangen erstmal mit den Top 5 an, würde ich sagen.
Nicht mit den Flops. Ich dachte, wir enden mit was Positivem.
Wollen wir mit den Flops? Die Flops finden doch die Leute da draußen eigentlich immer cooler, oder? Was sehen die als Flop? Na gut, dann fangen wir halt mit den Flops an. Da ist bei mir persönlich Platz 5 Balkonetz. Wobei ich mag ja französische Filme und ja, aber das Ding war ja so ein Totalausfall, obwohl eigentlich gute Darstellerinnen dabei waren. Und so dieses möchte gern, Krimi und wir bringen da noch ein bisschen Frauenpower rein. Was hast du auf Platz? Ich lese mal noch kurz vor. Der Sebastian hat The Critic, den hatten wir auch in der Sneak. Tolle Darsteller in einer ultra langweiligen Geschichte. Hm? Was hast du?
Das überrascht mich ein bisschen, weil The Critic fand ich gar nicht so mies.
Boring.
Ich hab noch einen Platz 6. Soll ich den auch vorlesen?
Achso, machen wir das auch. Dann mache ich auch Honorable Mentions bei den Flops. Ist bei mir Blackback, Wolfman, Borderlands und Captain America Brave New World.
Okay. Ich habe nämlich auf Honorable Mentions auf Platz 6 I Like Movies. Den fand ich einfach nur.
Ja.
So viel schöne Potenzialgeschichte.
Das stimmt.
Und so einen Scheiß draus gemacht.
Fand ich aber nicht so schlecht wie Blackback oder Wolfman. Okay.
Ja. Platz Nummer 5 bei mir ist Captain America Brave New World.
Okay. Hat es bei dir in die Flop 5 geschafft. Yay.
Bis zum Halbjahr auf jeden Fall, ja.
Yay.
Man weiß, was noch ist. Das halbe Jahr ist noch lang. Also.
Dann.
Soll ich Platz 4 weitermachen?
Ja, mach du mal 4 gleich.
Auf Platz 4 habe ich Shadow Force.
Shadow Force. Ach ja, das war der mit Oma Sai, ne?
Die letzte Mission.
Oh, den hätte ich noch in die Honorable Mentions reinnehmen müssen. Stimmt, der war scheiße. Mit
Carrie fucking schlecht gespielt.
Bei der Sebastian hat A Loyal Friend, den habe ich nicht gesehen. Den hast du, glaube ich, gesehen.
Den fand ich süß.
Er meint langweiliges und nichtssagendes Drama mit Hund.
Kann ich nicht mitgehen.
Aber okay. Platz 4 ist bei mir tatsächlich auch mit Hund, nämlich Hund schuldig. Hund schuldig.
Du feierst den Film immer noch total wegen dem Titel.
Ich finde nur den Titel so dämlich, dass ich drüber lachen muss. Das ist keine Feierreihe, das ist einfach, ja.
Aha.
Soll ich weitermachen?
3? Ja, mach du noch weiter.
3 ist bei mir Hundreds of Beavers. Was für ein Bullshit. Also und auch aus der Rubrik hätte eigentlich gut sein können. Und dann machen die jetzt, wir kriegen immer vom Filmverleih so E-Mails, so hey, ja, da ist hier eine Verlosung, da kann man hier die signierte Blu-ray und hast du nicht gesehen und so. Anscheinend meldet sich da keiner, der die haben will, weil das kommt regelmäßig. Der Sebastian hat, wo sind wir auf Platz 3? In the Lost Lands, das ist glaube ich der Paul W.S. Anderson, genau, ja, mit Mila Jovovich, der neue Film.
Okay, ich habe auf Platz 3 den Film, wo ich sagen würde, der ist bei dir auf Platz 1 als Tipp, Schwarze Schafe.
Nee, der ist bei mir tatsächlich dann nicht drin bei den Flops, aber stimmt, der war sehr frisch noch.
Was?
Hätte ich noch mit reinnehmen müssen, ja.
So wie du geschimpft hast über diesen Film,
ich, oh mein Gott. Ich habe zwei richtige Scheißfilme, die mit viel, okay, Budget entstanden sind.
Okay, also pass auf, dann, Platz 3 Schwarze Schafe, Platz 2 bei mir ist dann Wolfman. Einfach nur rotzerdämlich.
Platz 2, Wolfman, okay.
Ja.
Wann hattest du jetzt Schwarze Schafe? Ich dachte, das war deine
3. Auf 3.
Ach, auf 3? Ach, stimmt, okay. Der Sebastian hat auf, wo sind wir, 2, ja, hat er Clown in a Cornfield. Und das, da habe ich überlegt, ob ich den mit bei meinen Tops reinnehme. Oh, das verstehe ich nicht, weil den fand ich richtig gut. Er meint uninspirierter Clown-Horrorstreifen, der an Dämlichkeit nicht zu überbieten ist. Das finde ich überhaupt nicht. Also ich fand ihn richtig gut gemacht. Auch dieses Doppelbödige und so. Und ich freue mich auch auf die weiteren Teile, die da offensichtlich kommen, weil das Buch hat ja noch weitere. Ja, also das, oder kannst du das nachvollziehen? Oder du
hast nö, also ich fand das auch nicht. Ich finde es halt spannend, wie die Meinungen tatsächlich so auseinandergehen, wie die Sichten anders sind.
Stimmt.
Aber nö, so schlecht fand ich den nicht.
Platz 2 ist bei mir Star Trek Sektion 31.
Oh
mit
Gott.
So viel Budget, so ein Trainwreck. Also man kann es nicht anders sagen. Also das, was für ein Müll, der da. Also es wundert mich gar nicht, dass das nur auf Paramount Plus verramscht wurde und nicht ins Kino gekommen ist. Also wahrscheinlich haben die Macher selber gesagt, wenn man den ins Kino bringt, da stecken wir aber ein. Und deswegen habe ich auch Schwarze Schafe nicht drin, weil das ja offensichtlich mit viel mehr Budget, mit viel mehr Personen, die sich da Gedanken gemacht haben, während Schwarze Schafe war ein kleiner Independent-Streifen, der mehr oder weniger ohne Budget entstanden ist. Deswegen
drücke
ich da ein paar Augen zu.
Also bei der Besetzung Independent-Streifen, boah.
Ja, es ist trotzdem
mutige Aussage.
Keine Filmfördermittel, nichts. Ja, okay, also Platz 2 bei mir Star Trek Sektion 31. Was bei dir auf 2?
Hatte gesagt? Ich ja schon.
Stimmt.
Immer noch Wolfman.
Ach so, na, dann mache ich mal meine 1, oder?
Ja.
Warte mal, habe ich irgendwas?
Was war Platz 2 bei Sebastian?
Platz 2 war Clown in a Cornfield.
Genau, okay. Also, und jetzt? Platz 1,
Flop. Platz 1 ist bei mir G20. Dieser Film mit, wo die hier dieses G20-Treffen da stürmen und sowas. Auch ein mit Riesenbudget entstandenes, riesiges Trainwreck, was da nur im Streaming lief, zum Glück. Wenn ich da ins Kino gegangen wäre, ich hätte mich so geärgert, ey. Absoluter Flop. Selbst vor Star Trek Sektion 31, wo ich sehr, sehr, sehr enttäuscht war. Ja. Dann der Sebastian hat Balkonetz. Auf 1. Haben wir schon kurz drüber geredet.
Ja. Ich habe auf Platz 1 Willkommen, um zu bleiben. Der ist an dir vorbeigegangen.
Stimmt.
Da kannst du einfach nur froh sein.
ja. Genau, wo ich in Florida war.
Genau. Ich glaube, es ist auch kein Verlust, wenn du den weiter an dir vorbeigehen lässt.
So. Das waren die Flops. dann kommen wir mal zu den Top-Filmen, oder?
Ja.
Ich lese mal meine Honorable Mentions vor, weil ich habe festgestellt, ich dachte eigentlich, ich habe viele schlechte Filme gesehen, aber nee, ich habe doch mehr gute als schlechte Filme gesehen, habe ich in meinem Letterbox gesehen. Also Honorable Mentions, ich ratter einfach durch. Formel 1 der Film, super. Mission Impossible, Final Reckoning, super. Sinners, genial. Thunderbolts, super. The Ballad of Wallace Island hat man erst kürzlich in der Sneak, super. The Last Showgirl habe ich endlich gesehen, gut. Predator, Killer of Killers, gut. Die Barbaren, Willkommen in der Bretagne. Clown in the Cornfield, Last Breath. Minecraft, The Assessment, Anora.
Genial. Ja, wir haben es kapiert, Erik.
Gorge, den hast du mir empfohlen, Die Schlucht hier, saugut. Baby Girl, Paddington in Peru, Real Pain und The Substance.
Ja, okay, danke. Gibt es überhaupt noch Filme, die du gesehen hast jetzt, oder war das alles?
Es kommen noch Top 5.
Okay. Was ist denn auf Platz 5 bei dir?
Hast du noch Honorable Mentions?
Nee, habe ich weggelassen.
Platz 5 ist Warfare.
Hast du ja eh alle genannt.
Von dem Platz 5 ist Warfare.
Warfare.
Den hatten wir in der Sneak. Der ist saugeil.
Ja, der war nicht schlecht. Der war okay. Was hat Sebastian?
Platz 5, The Solitary Gourmet. Japanische Komödie über die verzweifelte Suche eines Mannes nach der Lieblingssuppe aus Kindheitstagen. Lief auf dem Nippon Film Festival.
Okay. Ich habe auf Platz 5 Flight Risk, weil ich den irgendwie witzig fand.
Aber gut. Stimmt. Dann machen wir deine 4.
Bei Platz 4 bei mir ist Companion. Den fand ich überraschend gut.
Hatte Sebastian auch auf 4. Perfekte Bekleidung, ja.
Siehst du mal.
Platz 4 ist bei mir Nosferatu, die Neuauflage. Fand ich saugut. Schön gemacht. So. Dann mache ich gleich mal weiter. Platz 3 ist nämlich bei mir Companion. Und Platz 3 ist beim Sebastian auch wieder ein japanischer Film, Cells at Work. Hat er auch auf dem Nippon Film Festival gesehen. Eine japanische Komödie, welche die Vorgänge im Inneren des menschlichen Körpers mit brillanten, kreativen Inszenierungen, Einfällen beleuchtet.
Oh, okay.
Okay.
Ich habe sowas Ähnliches. Ich habe auf Platz 3 Mr. No Pain.
Ah ja, den hast du, glaube ich, als einziger jetzt drauf auf deiner Top-Liste. Ich habe, oder mach mal deine 2, genau.
Mein Platz Nummer 2, jetzt wird es schon langsam. Also das ist auch tatsächlich einer, der in den Top 5 für dieses Jahr dann vertreten sein könnte. Ist ja immer noch Halbjahr, denken wir mal dran. Auf Platz 2 habe ich Flow.
Kommt bei mir Platz 2. Flow auch. Wir sind ja bei 2, genau. Platz 2 hatte Sebastian The Assessment. Den hat man das nie gehabt. Sehr, sehr guter Film auch. Ja. Hatte ich ja, glaube ich, bei den Honorable Mentions. Ja. Okay, dann sind wir schon bei der 1, oder?
Ja.
Ach nee, war falsch.
Schlecht. Entschuldigung.
Dann lese ich erstmal das vom Sebastian vor. Das kostbarste aller Güter. Einer der eindringlichsten und erschütterndsten Animationsfilme aller Zeiten. Für mich ein Meisterwerk.
Okay.
Den wollte ich sehen. Das war das, wo die polnische Familie irgendwie dieses Kind aufnehmen, was da irgendwie bei diesem Transport in das Konzentrationslager irgendwie geflüchtet war oder irgend sowas war da. Soll sehr, sehr gut sein.
Okay.
Was ist willst bei du oder soll eins? Ich?
Soll ich?
Ja, mach du.
Okay. Bei mir auf Platz 1 bisher unangefochten und mal gucken, was da dieses Jahr noch vor uns bringt. Platz 1, Ballerina.
Ist bei mir noch nicht mal in den Honorable Mentions drin. Aber ich weiß, warum der bei dir. Ja, war ein guter Film, schöner Actionfilm, ja. Bei mir auf 1 ist ein Film aus der Sneak Preview, der mich positiv umgehauen hat. Obwohl das sehr lang geht, den habe ich mittlerweile schon auf Blu-ray. Beating Hearts.
Ach Gott!
Ja. Fand ich richtig gut. Richtig gut. Habe ich sogar noch mal im Flugzeug die besten Sachen davon geguckt. Genau. Ist ganz, ganz toller Film. Beating Hearts, Amour Fou. Ja, sehr schöner Film. Bin ich sehr dankbar für die Sneak, dass wir den da hatten. Ja, das war's dann mit unserem Top-Film. Ach, das war's falsch. Ist egal, ich drücke nichts mehr heute.
Man kann sich das zwar auch irgendwie beschriften, mein Freund, aber ist ja egal.
Nee, das ist bunt bei mir. Was hat denn der Sebastian noch? Etliche weitere Filme, Honorable Mentions. Er hat noch bei seinen Top Nosferatu, The Monkey, Heldin, Blood and Sinners, also Sinners, Drop, Tödliches Date, Until Dawn, Final Destination Bloodlines, Death of a Unicorn, The Ugly Stepsister, Tiki Komet, auch Japan. Ja, dann hätten wir das mal. Das war das erste Halbjahr. Wenn ihr den Podcast hört da draußen, dann schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar. Was sind eure Top-Filme und Flop-Filme des bisherigen Kinojahres 2025? Einfach unter dem Beitrag drunter als Kommentar. Vielleicht gehen wir dann in einer der nächsten Sendungen nochmal drauf ein. Ich sehe gerade, der Chris hat seine hier eingetragen, ins Dokument. Dann werde ich die auch irgendwie mal mit posten, zusammen mit meinen. Ja, dann sind wir durch für heute. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Wir sehen uns morgen in der Sneak Preview in alter Frische und berichten dann in der nächsten Woche wieder, was wir da gesehen haben. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.